Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp, heute remote, und mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel, und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 112. Diese Aktien würden wir jetzt kaufen. Lieber Philipp, bevor wir irgendwelche Aktien kaufen, wie war deine Woche?
Meine Woche läuft ja tatsächlich noch, deswegen machen wir das heute hier alles remote am Donnerstagabend. Aber Marcel, wir haben ja so vieles, was wir heute besprechen, und es geht mal nicht um deine oder meine Woche. Wir sprechen ja über Quartalszahlen, wir sprechen über RWE, DoorDash ist ein Thema, Pfizer, Qualcomm. Dann sprechen wir natürlich über zwei richtig tolle Tops der Woche. Es gibt natürlich wie immer zwei Flops, Investmentideen, und also es wird sehr, sehr viele spannende Sachen heute geben. Bleibt auf jeden Fall dran. Und Marcel, es hat sich ja die Woche einiges getan, auch bei uns in unserem Scalable Depot, oder letzte Woche schon. Wir haben ja zugekauft. Willst du einmal kurz sagen, welche Aktie wir gekauft haben?
Wir haben uns jedenfalls sicherer Lemonade eingekauft, und zwar nachdem die Aktie doch einiges gefallen ist, und wir sind beide recht überzeugt, oder?
Ja, auf jeden Fall, und deswegen sind wir auch direkt eingestiegen. Der Peter hat auch eine hervorragende Analyse geschrieben auf unserer Webseite. Ich würde sagen, den Link zum Scalable Prime Broker, damit du dich anmelden kannst, stelle ich dir auch nochmal in die Shownotes, und natürlich auch noch Peter seine Aktienanalyse für alle Interessierten, die hier in ein Startup, also Interessierten, die in ein Startup aus der Versicherungsbranche investieren möchten. Und was uns beiden natürlich sehr, sehr gut gefallen hat, muss man ja auch tatsächlich sagen, ist, dass sie einfach nochmal sozusagen ohne diesen ganzen Wasserkopfstaaten, den alte Versicherungen einfach mit sich bringen, oder?
Genau, und das alles auf KI-Basis, also sprich hier einfach sehr viel schneller beim, ja, auch bei der Schadensbehandlung und natürlich auch bei den Abschlüssen von Versicherungen, was natürlich viel leichter geht. Ja, wir haben die App ja probiert, ist ja wirklich sehr, sehr angenehm.
Genau, und ab Januar werde ich Kunde, und dann werde ich auch nochmal berichten, wie sich denn unser Unternehmen anfühlt. Marcel, es gab wieder hervorragende Quartalszahlen. Eine Aktie habe ich auch im Depot, die richtig abgegangen ist diese Woche. Welche gab es denn?
Ja, also wir beginnen erstmal mit Home Depot, und zwar konnte man feststellen, dass die Leute vor allen Dingen in den USA einfach mehr und mehr fürs Zuhause getan haben. Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen, und jetzt muss man sagen, hat man recht wenig Umsatzwachstum erwartet, zumindest laut der Analysten, und tatsächlich ging es aber um 10% nach oben, und das war natürlich eine deutliche Überraschung und eben auch deutlich besser als erwartet. Insofern zog die Aktie erstmal ein bisschen an auf ein neues Allzeithoch, und dieser Trend wird jetzt weiter fortgesetzt. Also gutes Zeichen, wenn die Leute noch Geld haben, um eben hier sich weiter zu verschönern, zumindest zu Hause, und das scheint dann auch für den gesamten Markt immer eine gute Perspektive zu sein. Außerdem auch ähnliche Schlussfolgerungen für den Gesamtmarkt. Und zwar Walmart hat ja berichtet und hat ebenfalls beides übertroffen. Umsatz, Gewinn, deutlich den Analysten geschlagen und die Marktanteile, die sie gewonnen haben, haben mich fast vom Sessel gehauen. Wirklich wahnsinnig stark. Man hat 10% oder nahe 10% Marktanteile gewonnen von Wettbewerbern. Das muss man sich mal im Einzelhandel oder auch im Lebensmitteleinzelhandel vorstellen. Das ist unfassbar viel. Das heißt, dass wirklich sehr viele Menschen statt zur Konkurrenz zu Walmart gegangen sind. Einfach auch deswegen, weil man Preise hier nicht so stark erhöht hat wie bei der Konkurrenz. Also sprich, die Inflation hat bei Walmart gar nicht so gut oder nicht so sehr stattgefunden. Hat auch folgende Gründe, und zwar haben sie nicht so wirklich ein Lieferkettenproblem, da sie eben auch eigene Schiffe chartern können und haben hier eben, wie gesagt, die Kosten nicht weitergegeben an den Kunden, was natürlich wiederum für mehr Zulauf sorgt. Deswegen Umsatz übertroffen, aber ja Gewinn ja auch und deswegen super Zahlen, also wirklich eine tolle Entwicklung und dabei darf man nicht vergessen, dass vor allen Dingen der Onlinehandel noch viel stärker wächst. Walmart ist online mittlerweile auch eine echte Macht. Außerdem, und da bist du und auch ich investiert, die Aktie von Nvidia. Mensch, was waren das für Zahlen? Am Mittwochabend 50% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist ja, also Philipp, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist unfassbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total begeistert. Ich bin auch jetzt, muss ich ehrlich sagen, über 100% schon im Plus. Und ich bin sogar am Überlegen, hier vielleicht nochmal aufzustocken, die Position nochmal zu vergrößern, weil Nvidia ist ja so im Epizentrum der Metaverse, ne?
Genau, richtig. Und das sieht auch der CEO so, denn Huang meinte auch, dass die Omniverse vor allen Dingen ein Riesenthema sein wird. Also sprich, auch irgendwelche Lager, Logistik oder einfach Produktionsprozesse, die in 3D aufgeführt werden, also sprich, wo man sich dann richtig hineinversetzen kann und sehen kann, welche Abläufe einfach zu optimieren sind. Das ist eben über die Omniverse da möglich und die Nachfrage scheint jetzt schon recht hoch zu sein. Huang selber meinte, das ist ein Riesenmarkt in Zukunft. Jetzt nochmal zu den Umsatzwachstum. Wie gesagt, 50% im Vergleich zum Vorjahresquartal, davon im Gaming-Bereich 42% drauf, Chips für Rechenzentren plus 55%, also hier sieht man auch, dass weiterhin aufgerüstet wird, dass man auch immer mehr benötigt, um Sachen zu speichern, also die Clouds werden auch immer größer. Das Einzige, was rückläufig war, war der Umsatz mit den Autobauern, minus 11%, aber dieses Segment, das war natürlich auch von Analysten schon vorausgesehen, weil natürlich viele Autos nicht produziert wurden. Das heißt, man hat natürlich einen gewissen Stillstand und damit wurden natürlich auch weniger Chips verbraucht. Gewinn plus 84%, auch das ist natürlich eine unfassbare Hausnummer auf diesem Niveau. Zu Recht konnte die Aktie durchstarten und mit knapp 10% ist sie jetzt im Moment oben auf neue Allzeithochs. Die Prognose für das vierte Quartal in diesem Jahr wurde auch noch angehoben und man zeigt sich weiterhin optimistisch, dass die ARM-Übernahme auch klappt und das trotz der großen Gegenwehr. Glaubst du, dass das funktionieren wird?
Na, ich hoffe es auf jeden Fall, aber weißt du, was mich ein bisschen verwundert ist? Warum 11% weniger Umsatz mit Autobauern? Also der Bedarf sollte doch sehr groß sein. Oder liegt es einfach, dass ja die Autobauer im Moment globale Probleme haben und das schlägt sich jetzt auch auf Nvidia zu, also runter, weil sie scheinen ja im Bereich Gaming zu wachsen und auch im Bereich der Rechenzentren. Und das bedeutet für mich, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Chipmangel bei Nvidia, oder?
Nein, genau. Und das ist auch ein Bereich, der am Ende dafür gesorgt hat, dass man hier natürlich noch weiter profitiert und noch stärkere Zuwächse erfahren hat. Aber hier geht es eben darum, dass die Autobauer natürlich teilweise Stillstand haben. Also es gibt ja viele Fabriken, die einfach wirklich in Kurzarbeit, oder bei uns in Deutschland zumindest Kurzarbeit haben, wo einfach keine Autos gebaut werden und dementsprechend werden auch keine Chips verbaut, weil keine Autos verbaut oder gebaut werden. Und deswegen gibt es hier natürlich Rückgänge, weil man dann natürlich auch ein bisschen was auf Lager hat, was man natürlich erstmal in die Autos, in die geringere Anzahl an Autos reinbauen kann. Deswegen kein und nicht so viele Neubestellungen bei Nvidia für die die jeweiligen Chips, die Nvidia eben liefert. Ist aber, wie gesagt, nur vorübergehend, weil sobald das Ganze wieder anläuft und die Autobauer haben ja schon erste gute Tendenzen gemeldet, dass diese Halbleiterknappheit ein bisschen wieder runtergefahren wird, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Ford und GM haben ja schon durchaus positive Signale gegeben und deswegen ist das auch nur vorübergehend. Nvidia wird also da auch wieder wachsen in den kommenden Quartalen. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Zu guter Letzt noch Alibaba, heute ganz frisch gemeldet und sie kappten Überraschung ihre Prognose in Sachen Wachstum und auch weniger Gewinn. Das heißt, man hat hier gleich mal direkt einen starken, saftigen Abverkauf von minus 10%. Und Alibaba meinte, es gibt eben mehr Wettbewerb und Corona-Unsicherheiten, die das Geschäft weiter belasten. Der Umsatz 2021 soll eben nur noch 20-23% betragen. Und ja, statt 30%, wie das Wachstum eben vorher prognostiziert war, das natürlich schon deutlich herabgesetzt. Das Einzige, was wirklich stark wächst, ist das Cloud-Geschäft. Das ist besser als erwartet, aber alles andere recht schwach. Vor allen Dingen der Gewinn, minus 81% im Vergleich zum Vorjahresquartal, zeigt natürlich, dass man hier sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um wieder Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Alles in allem nicht sehr positiv für die Anleger, deswegen die Aktie zurück in Richtung Mehrjahrestief, muss man ja mittlerweile sagen. Also die Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben, sind hier so gut wie wieder angefahren.
Das finde ich natürlich direkt schade, weil ich muss sagen, wir waren ja letzte Woche noch mal überlegen, ob wir sie aus unserem Wikifolio rausschmeißen. Und da haben wir uns überlegt, naja, vielleicht werden die Zahlen gar nicht so schlecht, deswegen lassen wir sie lieber mal drin. Naja, Sellavi würde man jetzt so sagen, ne? Marcel, ja. Warst du schon mal im Krankenhaus und warst du schon mal in einem CT?
Nein. Zum Glück
also,
noch nicht.
Wenn du da aber jemals hinkommen solltest, das hoffen wir natürlich nicht für dich, dann ist es gut möglich, dass du ein Gerät, also dass das CT von der Siemens-Tochter Siemens Energy, Siemens Healthineers kommt. Und sie haben diese Woche einen neuen Plan vorgestellt und dieser heißt New Ambition. Und die Siemens-Tochter rechnet in den kommenden Jahren mit stärkerem Wachstum. Der Gewinn soll im Rahmen dieser Strategie noch stärker zulegen als geplant. Konkret wollen die Healthineers mit Zukunftsthemen wie Präzisionstherapie, Digitalisierung und der Bekämpfung von Krebserkrankungen in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 den Umsatz auf Vergleichsbasis um 6-8% pro Jahr steigern. Der bereinigte Gewinn soll sogar um 12-15% zulegen. Und da habe ich mir mal angeschaut, Mensch, was ist eigentlich dieser Weltmarkt der Medizintechnik und er wächst wirklich kräftig. Das Marktforschungsunternehmen Forst & Sullivan prognostiziert, dass der Weltmarkt für Medizintechnik bis 2025 durchschnittlich um mehr als 6% wachsen wird. Und das ist nur konservativ gerechnet. Und da muss ich sagen, Hut ab. Aber ich habe mir die Aktie auch angeguckt, weil du weißt ja auch, ich bin ein bisschen am Überlegen, was mache ich mit meiner Johnson & Johnson? Und dann dachte ich mir, Mensch, warum denn nicht? Aber, naja, die Siemens Healthineers sind so stark gelaufen und sind jetzt relativ teuer bewertet. Ist Siemens Healthineers ein Kauf für dich?
Ja, also grundsätzlich langfristig wird es, denke ich, passen. Aber die Aktie, wie du schon sagst, ist natürlich super gelaufen. Einfach auch jetzt nach den Zahlen oder nach diesen neuen Ambitionen, die sie eben hier mithalten, ist die Aktie natürlich ausgebrochen und direkt mal ordentlich nach oben gelaufen. Also langfristig gefällt mir die Story schon. Ich glaube, sie werden auch erfolgreich sein. Aber ich kann verstehen, warum man jetzt so ein bisschen lieber die Aktie erstmal meidet, bevor man reingeht.
Ja, also ich finde sie noch ein bisschen zu teuer, aber es könnte natürlich auch ein Indikator sein, wenn man sie mit anderen Medizintechnikunternehmen vergleicht. Dann sind sie eigentlich eher fair bewertet, wenn man sagt, der Durchschnitt ist normal. Und das könnte natürlich auch die Fantasie sein, die Johnson & Johnson hier aktuell spielt. Weil das KGV, wenn du hier auf einmal in den 30er-Bereich kommst, dann würde das bedeuten natürlich auch, dass Johnson & Johnson doch noch einen guten Weg vor sich hat oder diese Abspaltung, die da kommt.
Ja, absolut nachvollziehbar. New Ambition heißt es bei dir oder bei Siemens Healthineers und Growing Green heißt das Ganze bei RWE. Sie möchten den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben und haben jetzt einen Plan veröffentlicht namens Growing Green, wie schon gerade erwähnt. Und das heißt, dass man bis 2030 $50 Milliarden investieren wird in eben diese erneuerbaren Energien, aber auch in Gas. Und warum auch in Gas? Natürlich, damit man im Zweifel, wenn es mal wenig Wind gibt, wenig Sonne, doch die Sicherung des Bedarfs darstellen kann. Das ist natürlich auch ein wichtiges Ding und da sind die Gaskraftwerke, die modernen, auf die RWE da setzen möchte. Und ganz konkret möchte man die Erzeugungskapazität verdoppeln auf 50 Gigawatt. Aktuell sind es 25, also tatsächlich eine Verdoppelung. Und man hat auch gleichzeitig noch die Prognose für 2021 erhöht mit dem angekündigten Dividendenziel von 90 Cent je Aktie. Auch dies soll geleistet werden. Also alles sehr optimistisch, sehr positiv. Der CEO zeigt eben auch eine Bereitschaft für den schnelleren Kohleausstieg. Und ich glaube, hier antizipiert er schon, dass die neue Regierung wahrscheinlich einen Kompromiss finden wird, der eher zugunsten des Ausstieges 2030 forciert werden soll. Also hier kann man schon mal vorangehen und sagen, okay, RWE gibt den Segen für diesen Akt, der natürlich auch einiges an Wandel bedeutet. Insofern schon interessant, was RWE hier vorstellt. Ich bin gespannt, wie die Aktie sich weiterentwickelt. RWE wollte ich eigentlich immer mal im Depot haben, aber so richtig hat sich es noch nicht angeboten. Müsste man eigentlich einfach mal stumpf machen. Du bist ja auch noch nicht investiert, oder?
Nee, und ich glaube, langfristig machst du hier auch nicht wirklich viel falsch, weil die Welt wird immer grüner und RWE ist ja wirklich ein global diversifizierter Konzern. Das denkt man gar nicht so, ne? Wenn man immer so von RWE hört.
Ja, das stimmt. Die sind da schon sehr breit aufgestellt und eben auch schon relativ grün und das wird und wird immer grüner.
Ja, wie oft bestellst du eigentlich Essen online, wenn es nicht bei Domino's ist?
Ja, doch auch hier und da mal, vielleicht, keine Ahnung, einmal an zwei Wochen.
Ja, und du weißt ja, DoorDash, die haben ja Volt übernommen. Darüber haben wir ja auch berichtet in unserem Aktienpodcast. Und Grüße gehen raus heute nach Stuttgart, weil der US-Lieferdienst bringt seine Marke nach Deutschland. Und es ist ziemlich interessant, weil sie mit einer eigenen Marke starten wollen. Deswegen fragt man sich natürlich, was wird jetzt mit Volt natürlich passieren? Wie wird die Zusammenarbeit aussehen? Und sie starten schon nächste Woche unter eigener Flagge auf dem deutschen Markt mit 30 Kurieren in Stuttgart. Also, wenn uns jemand aus Stuttgart zuhört, bestellt gerne mal bei DoorDash und folgt uns auf Instagram und schreibt uns da mal eure Erfahrung. DoorDash arbeitet in Deutschland mit Fahrern, bei denen Partner, die bei Partnerunternehmen angestellt sind und 13 Euro pro Stunde verdienen sollen. Und mittelfristig soll sogar der Schnelllieferdienst Flink eingebunden werden. Wir erinnern uns, Flink hat sich in der letzten Finanzierungsrunde auch hier an dem Berliner Startup beteiligt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier tatsächlich vielleicht auch irgendwann Flink komplett noch übernimmt. Wir beide hatten ja auch darüber gesprochen, dass DoorDash doch einen extremen Wettbewerbsvorteil hat vor Delivery Hero. Und das ist einfach tatsächlich derjenige, dass sie deutlich höher bewertet sind. Warum? Weil sie haben eine Market Cap, ich glaube, so von 70 Milliarden US-Dollar und Delivery Hero nur ein Drittel. Und das bedeutet, wenn sie eine Übernahme tätigen, dann kriegen sie das einfach mit einem Discount im Vergleich zu dem Preis, den Delivery Hero in Aktien bezahlen würde, mit einem Discount von 60%. Das könnte man doch schon als einen unfairen Wettbewerbsvorteil bezeichnen, findest du nicht?
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Und hier sieht man wieder mal, was es einen Vorteil macht, wenn man in den USA eben an der Börse ist. Man hat einfach eine deutlich höhere Finanzkraft. Jetzt hat man Volt ja übernommen und das ist natürlich auch schon alleine für die Internationalisierung von DoorDash sehr erfolgreich, dieser Deal. Und wenn sie jetzt selbst noch in Stuttgart starten, haben sie natürlich da erstmal eine gute Voraussetzung, um das Ganze auch erfolgreich zu machen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Wenn ich in diesem Branche investieren würde, würde ich tatsächlich auf DoorDash setzen, weil sie in meinen Augen einfach einen gewissen Vorteil haben, den andere eben nicht haben. Und Delivery Hero mag ich zwar auch an sich, aber ich glaube, sie werden es schwer haben, auch diesen Markt immer wieder, ja, auch Marktanteile zu gewinnen. Und ich sag mal, für mich als Kunde ist es ja am Ende egal, wo ich bestelle. Also wenn es jetzt keine wahnsinnigen, ich sag mal, vielleicht irgendwelche Belohnungen gibt, dass ich immer wieder bei DoorDash eigenen Diensten oder eben bei Deliver Hero oder wie sie alle heißen oder bei Takeaway bestelle, dann hält mich eigentlich auch nichts da. Dann kann ich überall meine Pizza, mein Döner oder Dürüm bestellen oder was auch immer. Und insofern halte ich das für stark, dass DoorDash hier mehr Chancen hat, den Markt zu erobern.
Ich finde tatsächlich sogar auch eine interessante Investmentidee wäre DoorDash, weil ich habe die Woche auch noch gelesen, dass sie betreiben ja sogenannte Dark Kitchens. Also sie gucken zum Beispiel, welches Restaurant in der Nähe hat die höchste Bestellquote und dann bieten sie dem Restaurant einen Umsatzanteil an, also eine Provision und kochen mit den Rezepten, mit dieselben Gerichte nach und bringen die dann an die Kunden ran. Und das finde ich natürlich extremst, also das ist eine Win-Win-Situation, oder?
Ja, klar, weil die Restaurants in der Nähe dann wahrscheinlich nicht, ist halt die Frage, ne? Auf der einen Seite hat man natürlich mehr Umsatz, ohne irgendwas zu machen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nicht unbedingt im Restaurant sitzen möchtest, sondern es einfach haben möchtest, hast du natürlich nicht den kompletten Umsatz bei dir.
Ja, aber ich glaube, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, Ich gehe, du weißt ja, wir haben ja so einen richtig leckeren Griechen bei uns um die Ecke. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich da bestellen könnte mit zum Beispiel DoorDash und ich weiß, es ist genau dieselbe Qualität, schmeckt genauso gut, würde ich tatsächlich, glaube ich, dort mal öfter dort beim Griechen bestellen als eine Pizza.
Ja, aber würdest du dann auch immer wahrscheinlich auch ein oder zweimal weniger hingehen?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht.
Okay. Ja, das ist die Frage, ne? Ob man das jetzt so macht oder so macht.
Würdest du?
Ne, das heißt, ja, also wenn ich jetzt irgendein leckeres Essen irgendwo bei meinem Lieblingsrestaurant weiß, dann freue ich mich ja drauf und fahre dorthin, weil ich ja das gerne genießen möchte. Das ist natürlich auch das Ambiente immer eine Frage. Aber wenn ich jetzt sage, ach nee, heute ist mir nicht nach ausgehen und heute esse ich das lieber zu Hause, dann geht da bloß ein kleiner Bruchteil des Umsatzes an das Restaurant und den Rest, esse ich dann einfach zu Hause und den Rest hat DoorDash.
Hattest du schon mal dass du gesagt hast, Mensch, also wenn man essen geht, dann freut man sich ja, ne? So, huhu, heute gehe ich essen. Und hattest du es dann jemals, dass du gesagt hast, ach nee, komm, ich bleib lieber zu Hause und bestell?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ja. Ich überlege gerade. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass ich das dann aber eher machen würde, dass ich sage so, ach nö, heute kommt bei Netflix, habe ich eh einen Netflix-Abend, keine Ahnung oder irgendwas. Und dann hole ich da mein Lieblingsessen einfach nach Hause.
Also ich glaube, man würde sogar tatsächlich mehr Kunden dadurch gewinnen, weil
das
die Leute
natürlich
dann auch Neues ausprobieren. Und dann, wenn sie dann mal wieder dieses Zelebrieren, wir gehen essen, glaube ich tatsächlich, gehen sie auch. Also ja, ich glaube, also ich bin so ein Opfer, ich bestelle halt und gehe essen.
Ja, klar. Nee, also sicherlich ist dann natürlich auch der Erweiterung des Kundenkreises eine Chance für die jeweiligen Restaurants. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und sie haben ja null Aufwand. Das darf man ja auch. Also wenn diese Dark Kitchen dann einfach das Gleiche macht und ausliefert und dafür kriegt man trotzdem Umsatz, dann ist es ja in Ordnung. Dann sind die besten Rezepte doch die echten Geldbringer.
Vielleicht machen wir dann auch eine Dark Kitchen, wenn wir mal nicht Podcast machen.
Cool, Pizza. Das klingt super. Pfizer hat es sich nicht ganz so leicht gemacht, wie wir es dann machen, sondern sie haben weiterhin etwas gemacht, um Corona zu besiegen, in Anführungsstrichen. Und zwar haben sie die Notfallzulassung für Paxlovid beantragt in den USA. Und jetzt ist das natürlich ein Anti-Covid-Medikament mit einer überwältigenden Wirksamkeit, zumindest so laut den Forschern, die sich damit beschäftigt haben. Man verhindert schwere Krankheitsverläufe um 89%, also im Prinzip fast jeden, muss man ja fast sagen. Und es reicht eben, dieses Medikament einzunehmen in den ersten 3 bis 5 Tagen, nachdem man Symptome bemerkt hat. Und das ist natürlich, wie ich finde, ein echter Gamechanger. Klar, es ist jetzt schon ein Medikament in Großbritannien zugelassen worden. Und so nach und nach wird das weltweit stattfinden und jetzt eben diese Notfallzulassung in den USA, was natürlich, ich sag mal, ein schnellerer Prozess ist, wenn es eben, wie wir es schon mal erwähnt haben im Rahmen des Podcasts, wenn Medikamente deutlich stärker helfen als bisherige Alternativen, dann werden sie auch recht schnell mal einfach viel eher zugelassen. Und das könnte hier der Fall sein, was natürlich Pfizer zum weiterhin nachhaltigen Gewinner dieser Krise macht, weil man ja einfach nicht nur von den jeweiligen Impfstoffen profitiert, sondern eben auch von diesen Medikamenten. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass man eher früher oder später auf die Medikamente setzt als auf den jeweiligen Impfstoff. Deswegen Pfizer für mich hier der größte Gewinner aus dieser Pandemie im Pharmabereich. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst.
Tatsächlich, also ich glaube, ich würde mich lieber impfen lassen, als ein Medikament zu schlucken. Also ich sehe das ein bisschen anders, aber es ist, finde ich, eine schöne Ergänzung.
Okay. Ja, ich habe so ein bisschen Zweifel dran. Ich glaube ganz einfach, die Leute sind insgesamt sind mir zu bequem, um wirklich jedes Mal zum Hausarzt zu gehen, alle halben Jahre und sich dann neu impfen zu lassen. Also sicher ist es ratsam und sicher auch gut. Ne? Das hat man ja bei der Grippeschutzimpfung auch, aber das machen trotzdem viele nicht, obwohl sie es besser wissen.
Ja.
Und dann weiß man auch, wenn man die Grippe hat, na gut, dann nehme ich jetzt hier im schlimmsten Fall mal Antibiotika und dann geht es mir auch relativ schnell wieder gut. Und ich glaube, das wird so die Logik sein, die so nach und nach dann auch über die Jahre hinweg Einhalt gewähren wird, weil man einfach den leichteren Weg geht. Na gut, geht man zur Apotheke, holt sich hier dieses Paxlovid und pfeift sich das rein und nach ein paar Tagen sind die Symptome weg von Covid. Warum dann noch impfen gehen? Ja, ist halt so die Frage. Also wie gesagt, bitte immer impfen gehen. Ich bin ja großer Fecht dafür, dass wir auch so Lockdowns und so nicht mehr haben müssen.
Ja, ich möchte jetzt nochmal mit dir zu einer Aktie gehen, die du im Depot hast, und das ist ja Apple.
Oh ja.
Und Apple wird ja aktuell sehr, sehr stark beliefert von Qualcomm. Und sie haben die Woche bekannt gegeben, dass sie starkes Wachstum erwarten, auch ohne ihren Hauptkunden Apple. Wieso, weshalb und warum? Aktuell liefert der US-Konzern alle Modem-Chips für Apple, doch dieser entwickelt ja jetzt eigene Halbleiter. Und die Umsätze von Apple sollen rapide fallen. Schon im Geschäftsjahr 2024 werde Apple nur noch einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Chip-Umsatzes ausmachen, hat der Finanzchef von Qualcomm diese Woche erklärt. Aber liebe Qualcomm-Aktionäre und alle, die es noch werden wollen, ihr müsst euch laut ihm keine Gedanken machen. Künftig würden Qualcomm-Chips vermehrt bei autonom fahrenden Autos, in vernetzten Technologien wie dem Internet of Things sowie in kabellosen Kopfhörern oder Smartwatches, die nicht aus dem Hause Apple kommen, verbaut werden. Und der Qualcomm-Chef zeigt sich überzeugt, wir definieren uns nicht über einen einzigen Kunden in einem einzigen Markt. Finde ich, ist eine schöne, starke Aussage, also dass man den Kopf auch hier nicht hängen lässt. Und Qualcomm finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, hat eine gewisse Zyklik, muss man auch sagen, aber irgendwie, sie scheinen doch mit die besten Produkte zu machen.
Ja. Sehe ich genauso, und ich glaube, sie sind ja jetzt gerade frisch neu bewertet worden nach den starken Zahlen und auch den Aussichten, die man ja eigentlich für dieses Unternehmen hat. Es ist natürlich auch eine Message aus der Stärke heraus. Ich sag mal, einem Unternehmen, was, ich sag mal, es nicht so gut läuft, wo die ganzen Trends nicht so gut in dieses Geschäftsmodell reinspielen, dann kann man sich das auch nicht leisten, solche Aussagen zu treffen. Aber Qualcomm kann es natürlich. Sie liefern einfach de facto die besten 5G-Chips, gerade auch in den Edge Bereich, also sprich die ganzen Geräte, die es eben so gibt. Und sie werden natürlich nicht nur davon profitieren, sondern wie du schon gesagt, autonomes Fahren. Also auch da brauchst du natürlich mindestens 5G-Technologie, um die ganzen Daten so schnell wie möglich zu verarbeiten. Denn nichts ist schlimmer, als wenn dort mal eine Uhr kreist und plötzlich weißt du nicht, das Auto nicht mehr, wo es hinfahren soll. Darf natürlich auch nicht passieren. Insofern ist das ein Riesenmarkt. Dann natürlich auch die Metaverse. Wenn sie to go ist, braucht sie mindestens 5G, wenn nicht sogar dann später noch 6G. Auch ein großer Punkt, um einfach viele Daten schnell hin und her zu transferieren. Und ich glaube, da wird Qualcomm wirklich langfristig noch ein echter Champion sein. Aber wie gesagt, die Aktie ist jetzt schon neu bewertet. Nach den rasanten Zahlen ging es halt hoch von 130 etwa auf 180 mittlerweile. Ist natürlich für so ein Schiff, es sind ja 200 Milliarden Bewertungen, ist jetzt auch kein kleines Unternehmen, schon eine ziemlich starke Rallye, die sicherlich erstmal kurzfristig auch mal zu einer Gegenbewegung führen könnte.
Ja,
cooles Unternehmen ist es trotzdem.
Ja, die Woche hat sich ja bei mir im Depot auch einiges getan. Und was das ist, das darfst du natürlich verkünden. Es gab eine Übernahme.
Ja, das stimmt. Es gab eine Übernahme. Und zwar hat American Tower dein Unternehmen übernommen. Und zwar CoreSite Realty.
Richtig.
Erst vor kurzem gekauft, ne? Wir hatten es in unserem Aktiencheck, da hattest du oder hatten wir es vorgestellt, und das Unternehmen betreibt ja Rechenzentren und ist eine REIT und deswegen dann doch ein interessantes Übernahmeziel für American Tower, wo wir auch ein bisschen überrascht waren, dass es diese Nachricht reinkam. Man gibt dafür 10,1 Milliarde Dollar aus und erweitert so von den bisher 7 Rechenzentren, die American Tower unter der Hand mit so hatte. Sie hatten ja erst kürzlich eine Übernahme getätigt, so eine ganz kleine mit ein paar wenigen Rechenzentren. Und jetzt mit CoreSite natürlich einen der Riesenplayer aus diesem Markt. Und so hat man jetzt auf einem Schlag gleich direkt das Geschäftsmodell diversifiziert. Und in Zukunft soll es eben auch mehr und mehr, für das AFFO machen, was ja im Prinzip so das EPS ist von American Tower oder von REITs. Ja, man muss ja da andere Bewertungsmaßstäbe setzen. FFO ist ja das operative Erträge, die berichtet werden der REITs, und Adjusted FFO sind dann eben die bereinigten Erträge, und da soll es quasi in den nächsten Jahren so nach und nach positive Effekte geben durch die Übernahme von CoreSite. Nebenbei diversifiziert man das Geschäftsmodell. Du hast direkt zwei Aktien, die du zu einer gemacht hast.
Richtig.
Und wie das Ganze finanziert wird durch JP Morgan. Sie stellen eben eine Finanzierung, und ich persönlich finde es sehr, sehr stark, dass diese Übernahme gemacht wird. Erstens, weil natürlich CoreSite dann jetzt von meiner Watchlist verschwindet, weil American Tower hat sie dann eben einverleibt. Und ich finde es auch gut, und der CEO sagt es auch, dass man weiter daran arbeitet, die Marktführerschaft zu übernehmen für Interkonnektivität.
Ja, auf jeden Fall. Also gefällt mir richtig gut. Ich glaube auch, American Tower, it's just the beginning. Also ich finde das toll, wenn man sich so in solch stark ergänzende Bereiche sich diversifiziert. Ich möchte an dieser Stelle den Hut ziehen vor R.J. Scaringe. Kennst du diesen Herrn?
Nein, wer ist das?
Er ist der CEO von einem Unternehmen, das jetzt an die Börse gegangen ist. Und er ist der CEO und Gründer von Rivian. Und er verzichtete auf eine Reise nach New York zum Börsengang, weil er wollte lieber mit seinen Mitarbeitern im Werk in Illinois feiern und dann auch wieder schnellstmöglich an die Arbeit gehen. Dieser Herr ist 38 und möchte dieses Autounternehmen natürlich jetzt voranbringen. Und er hat zum Handelsstart an der Nasdaq hat er knapp 12 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Und zu den prominentesten Geldgebern gehören zum Beispiel der Online-Händler Amazon, der rund 20% an Rivian hält, sowie der Autobauer Ford mit 12%. Er kommt vom Massachusetts Institute of Technology, da hat er auch promoviert. Und er entschied sich von Anfang an für eine zweigleisige Strategie. Was bedeutet das? Es wird einen elektrischen Van geben. Der ist für Amazon, der wird produziert und Amazon hat bereits 100.000 Fahrzeuge bestellt. Diese werden bis 2030 ausgeliefert. Weitere könnten natürlich folgen, wenn es klappt. Gleichzeitig stellt dieses Startup mit Hauptsitz im kalifornischen Irvine den Pickup-Truck R1T und den SUV R1S für den Massenmarkt her. Und bei Investoren kam es so gut an, dass dieses Papier zum Börsengang 25% zulegte und Rivian dann schon mit einer Marktkapitalisierung von 152 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Und somit ist es jetzt schon das zweitwertvollste amerikanische Autounternehmen hinter, wir haben es beide im Depot, Tesla. Jetzt mal zum Vergleich. General Motors kommt auf einen Marktwert von 92 Milliarden US-Dollar und man ist jetzt auch größer als VW. Und das finde ich doch sehr, sehr beachtlich, weil so viele Autos hat dieses Unternehmen noch nicht ausgeliefert. Aber an der Börse, und das zeigt sich hier wie immer, wird natürlich die Zukunft gehandelt. Was hältst du von diesem Unternehmen?
Ja, also wie schon letzte Woche angesprochen, ist natürlich eine immense Bewertung für gerade mal, ja, nicht mal 100 Fahrzeuge, die ausgeliefert wurden. Die ersten Fahrzeuge für den Massenmarkt werden auch an Mitarbeiter wohl geliefert. Das sind im Prinzip die ersten Kunden, die direkt da das Auto fahren dürfen. Das finde ich übrigens eine sehr gute Geschichte, den Kunden dann direkt die eigenen Mitarbeiter zum eigenen Kunden zu machen, ist immer ein Vorteil, den man ja auch gerade bei VW über Jahre hinweg gesehen hat. Jetzt ist die Aktie ja von 180 Dollar auch schon wieder runtergekommen auf 125. Also sprich, hier gibt's ordentlich Gewinnmitnahme und die Kapitalisierung ist ja aktuell immer noch bei 130 Milliarden. Also wirklich faszinierend. Die Autos, wie gesagt, sind Geschmackssache, aber ich glaube, alleine schon die Bestellung von Amazon wird natürlich auch dazu führen, dass viele andere Logistiker auch auf diese Fahrzeuge zurückgreifen werden, wenn sie denn wirklich so gut sind, wie man das jetzt so vermutet. Bin gespannt. Ja. Für mich wäre das natürlich nichts fürs Depot, viel zu hoch bewertet und natürlich auch ein Markt, der ja, ich sag mal, jetzt schon einiges vorwegnimmt, was in Zukunft eben passieren wird. Ich glaube, Rivian so richtig mir viel mehr Gas geben, kann ich mir fast schon nicht mehr vorstellen. Ich glaube, da wird es dann noch ein paar echte Zahlen benötigen, um weiter Gas zu geben. Aber gut, am Ende haben wir ja bei Tesla gesehen, dass das auch mit hoher Bewertung immer weiter ging. Trotzdem interessant, wie der Markt einfach solche Stories zu solchen, ja, ich sag mal, Marktkapitalisierung spielt. Also mittlerweile der zweitgrößte Autohersteller, ohne wirklich Autos zu verkaufen, ist halt schon wirklich faszinierend. Ist Wahnsinn, muss man sagen. Ja, das stimmt. Mein Flop der Woche hat auch was mit Amazon zu tun. Und zwar verbannt man Visa in Großbritannien und zumindest die Kreditkarten von Visa. Und das soll ab dem 19.01. sein. Da soll dann einfach keine Zahlung mehr mit Visa-Kreditkarten möglich sein. Und der Grund, wie wir alle schon ahnen, sind zu hohe Gebühren. Und man sagt, also zumindest der Sprecher von Amazon sagt, hohe Gebühren sorgen dafür, dass Kunden keine besseren Preise bekommen. Und ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Visa äußerte sich auch schon direkt, weil die Aktie natürlich unter Druck gerät. Und man möchte natürlich die Situation klären. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das klären wollen mit Gänsefüßen. Ich bin gespannt, ob man dann einfach runtergeht mit seinen Gebühren für Amazon, weil sie sitzen, glaube ich, am längeren Hebel. Denn ich werde wahrscheinlich nicht die Plattform wechseln zum Einkaufen. nur weil plötzlich die Visa-Kreditkarte nicht mehr möglich ist. Ich glaube, dann nehme ich dann lieber andere Zahlungsdienstleister und so nach und nach wird ja auch gerade in den USA, auch wenn es jetzt noch nicht relevant ist für Visa, aber Buy Now, Pay Later wird ja immer mehr etabliert. Ja, man sieht das mit Venmo und auch mit Affirm. Und ich glaube, dann hat der Kunde einfach auch, ja, einen richtigen Vorteil, wenn die Produkte vielleicht leichter sind, wenn sie eben über diese Plattform bestellen und die Preise eben da weitergegeben werden, statt mit den teuren Visa-Karten. Bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze hier noch so entwickelt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Visa da eben mit den Preisen runtergeht. Ist nur doof, dass beide Unternehmen mein Depot sind und der eine den anderen angreift. Das ist immer ein bisschen unglücklich.
Also du haust dir gerade selber einfach ins Gesicht. Mal sagen wir mal so, ja, wie es ist, ja?
Genau, ja.
Das,
ja.
Also ThyssenKrupp hat gestern bekannt gegeben, dass sie Pläne haben, dass sie ihre Wasserstofftochter im Frühjahr an die Börse bringen möchten. Und da kann ich wieder wie immer nur den Kopf schütteln. Irgendwie wird alles verkauft, was ein bisschen Fantasie und ein bisschen Struktur hat. Erst die Aufzüge und jetzt geht es auch noch weiter zu mit dem ganzen Wasserstoff. Das ist ja auch irgendwo ein Thema, ein Hype auch aktuell, wo man vielleicht auch eine gewisse Börsenkapitalisierung auch noch hat, wegen der gewissen Fantasie. Aber wenn man das jetzt alles immer hintereinander wegspaltet und schon wieder den nächsten Umbau macht. Also ich kann hier eigentlich nur sagen, für mich ist die Aktie absolut kein Kauf und deswegen ist sie auch mein Flop der Woche. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, absolut. Das kann ich total nachvollziehen. Also das sieht für mich so ein bisschen aus, wie Thyssen braucht weiterhin Geld für den Umbau. Man merkt, dass man ja nicht wirklich gut gemanagt ist insgesamt. Ich glaube, da hofft man sich doch recht hohe finanzielle Einnahmen aufgrund des Börsengangs von, ich sag mal, Sachen, die noch gut laufen, die Zukunft haben. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, dass Karstadt damals auch ihre Immobilien einfach verkauft hat, in der Hoffnung, mal Geld zu kriegen in kurzer Zeit, aber langfristig nicht bedacht hat, dass vielleicht die Preise für die Mieten steigen. Und so ein bisschen kommt es mir hier vor, denn wenn man die guten Teile aus oder die Zukunftsteile eines Unternehmens, die wirklich stark wachsen könnten, herausgibt, zumindest anteilig. Na klar, bleibt man weiter investiert oder bleibt man anteilig noch stark beteiligt, aber man gibt natürlich auch viel an den Kapitalmarkt und erhofft sich hier natürlich gerade durch das Thema, wie du schon angesagt hast, Wasserstoff ist ja ein großes Thema, dass man hier recht viel einnimmt zum IPO und dann mit dem Geld operativ bei ThyssenKrupp weiter aktiv werden kann. Ah, ne? Das ist für mich sowieso ein kleiner schwierig. Hilfeschrei. Ich glaube da, also sowas macht man nicht aus der Stabilität oder aus dem Selbstbewusstsein heraus, dass man doch ein starkes Unternehmen hat, was keine Probleme hat. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Schade eigentlich.
Ja, ich habe auch auf Instagram nachgefragt bei unserer Community, wie ihr das seht. Und was denkst du, wie viel Prozent haben gesagt, sie würden diese Aktie nicht kaufen?
80.
Nee, 73. Aber
naja, knapp.
27% sagen ja. An dieser Stelle natürlich wie immer, folgt uns gerne auf Instagram. Da gibt es immer wieder spannende neue News, Reels, Videos. Also alles, was das Herz begehrt. Ich würde sagen, Marcel, nach diesen Flops kommen wir jetzt zu unseren Tops. Und wir kommen zu den Unternehmen, die wir jetzt sofort kaufen würden, wenn wir genug Geld hätten. Und wir haben 4 Stück an der Zahl auf unserer Strong Buy List. Also es könnte tatsächlich passieren, dass eines dieser 4 Unternehmen jetzt auch bald mal vielleicht uns beim Aktiencheck begegnen wird, weil wir es gekauft haben. Ich würde dich bitten, welches der 4 Unternehmen wollen wir denn als erstes besprechen?
Ja, also ich habe einen Blick auf Upstart geworfen.
Die Was Aktie machen Sie? Jetzt, wer sind Sie?
Die Aktie kam jetzt schon sehr, sehr stark runter nach den Zahlen. Und wer sind sie? Also Upstart Holdings sind noch ein recht junges Unternehmen mit cloudbasierter Kreditvergabeplattform und sie ersetzen so ein bisschen die Bonitätsprüfung. Also was bei uns die Bonitätsprüfung ist, die gibt's ja auch in den USA, nur unter einem anderen Namen.
Ja.
Und sie machen das Ganze eben hier, ja, disruptieren im Prinzip diesen kompletten Prozess mit künstlicher Intelligenz, sammeln eben auch die Daten der Verbraucher und schauen halt, welche Kredite können sie vergeben an den jeweiligen, welche Risiken sind dahinter und das Ganze eben ja mit einem AI-Backup. Und das gefällt mir eben insofern sehr, sehr gut, weil immer mehr Banken auf diese Software zurückgreifen. Upstart hat einen doch echt enormes Wachstum, das muss man hier einfach mal noch festhalten. Also alleine von 19 auf 20 ging es eben alleine in den USA um 42% nach oben und dann hat man auch nicht mal internationalisiert. Also man ist lediglich in den USA tätig. Also hier ist noch sehr viel Musik drin, glaube ich. Und die Aktie kam, wie gesagt, jetzt auch deutlich runter von ihren wirklich völlig utopisch bewerteten Durchmarsch, den sie getan haben. Das ist ja wirklich hervorragend heruntergekommen. Deswegen habe ich es so langsam auf der Watchlist. Ich glaube, es gibt noch ein paar Prozent, die runtergehen. Also ganz sofort würde ich vielleicht jetzt noch nicht kaufen. Aber sie sind so der akuteste in oder auf meiner Strong-Buy-Liste, die ich wahrscheinlich bald im Depot begrüßen werden möchte. Mal sehen. Mhm. Also ich hoffe es. Was sagst du dazu?
Ja, ich bin überrascht. Sie sind ja schon profitabel. Das schon seit 2020. Keine Verschuldung. Netto-Liquidität steigt. Auch der Free Cashflow liegt zu. Buchwert, die Aktie liegt zu. Was mir doch tatsächlich nicht so gut gefällt, ist das prognostizierte Wachstum. Also wir sehen, für dieses Jahr wird $1.04 erwartet. Nächstes Jahr 1,44, also knapp 50% mehr. Aber für 2023 nur 1,56. Und da finde ich das Wachstum doch ein bisschen mau, muss ich sagen, bei einer KUV-Bewertung, aber es geht auch. Also 13er KUV für ein Tech-Unternehmen ist ja eigentlich nichts, oder?
Ja, genau. Man muss ja auch sagen, ob der Gewinn am Ende hier schon angepasst ist von den Analysten für 2023. Ja. Wenn die nächsten Quartalszahlen weiterhin sehr stark sein sollten, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man hier diese Prognosen auch von Unternehmensseite schon anhebt. Und ich glaube, da sollte vor allen Dingen erstmal das nächste Jahr eine Rolle spielen und danach, glaube ich, wird man vielleicht auf ganz andere Niveaus zurückgreifen können. Das ist zumindest so das Szenario, was ich spielen würde. Ja, eigentlich ein Unternehmen genau für mein Beuteschema. Und gerade jetzt nach diesem Abverkauf, wie gesagt, ich glaube, gibt noch ein bisschen was bei $225 die nächste Unterstützung. Sollte die reißen, dann 194, dann haben wir die alten Hochs. Und im besten Fall geht sie nochmal auf die 166, das sind die gleitenden Durchschnitte. Und da ist auch das Ausbruchsniveau, was wir schon mal gesehen haben, vor einigen Monaten nach wirklich unfassbaren Zahlen, die wirklich unfassbar stark waren. Und wenn das eintrifft, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wobei ich nicht glaube, dass die Aktie nochmal so tief fällt. Aktuell ist sie bei $230 und macht schon die ersten Anzeichen, dass sie vielleicht sogar hier einen Halt machen möchte. Schauen wir mal, ob da eben mehr Käufer reinkommen als Verkäufer oder eben genau andersrum.
Ja, was ist denn dein... Ich habe noch die Analystenschätzung mal mitgebracht. Die sind sich nämlich auch im Moment nicht einig. Also die durchschnittliche Empfehlung ist aufstocken. Ja, 7 Analysten covern das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel, was denkst du, wie weit ist das aktuell entfernt?
Ach, ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht 20%, 30%.
Ja, 23,4%. Der Abstand zum höchsten Kursziel, also hier hat einer ganz schön tief ins Glas geguckt, 68,1%. Und der Abstand zum niedrigsten Kursziel, minus 33,3%. Also das ist schon eine enorme Range. Und ich finde, so ein Indikator ist dann auch immer ganz wichtig. Also wenn sich 7 verschiedene Meinungen anscheinend zu haben, die so auseinanderdriften, dann muss man hier tatsächlich tief rein. Also wie würde ich jetzt vorgehen? Ich würde mir tatsächlich mal die Geschäftsberichte einfach mal durchlesen und einfach mal gucken, Mensch, bin ich denn zufrieden mit dieser Strategie? Ich könnte mir vorstellen, hier gibt's einiges auch an Volatilität.
Ja, klar, das sieht man ja auch in der Vergangenheit. Man muss ja sagen, die Aktie ist jetzt vom Allzeithoch einfach mal gute 75% entfernt. Also wenn sie jetzt 75% steigt, ist sie wieder am Allzeithoch. Das ist natürlich schon heftig. Ja, also das zeugt natürlich davon, dass man sehr volatil ist, dass man hier auch immer mal mit Abverkäufen rechnen muss. Und wenn es mal hier 40% minus im Depot sind, dann muss das wohl auch mal so sein. Ja, also hier nimmt man natürlich die Höhenflüge mit, aber auch die tiefen Gräben, wenn man so möchte.
Ja, als nächstes möchte ich ein Unternehmen vorstellen, das ist auf einem Markt unterwegs, der dreimal so groß ist wie der Aktienmarkt. Und das ist der Anleihenmarkt. Und Anleihen ist ja wahrscheinlich, wie für mich, für dich auch kein wirkliches Investmentthema, oder?
Nee, gar nicht. Also würde ich mich jetzt nicht zurechtfinden.
Also, was gibt's denn für Anleihen? Es gibt Unternehmensanleihen, es gibt grüne Anleihen, es gibt also so viele Anleihen. Und die müssen ja auch irgendwo gebündelt werden auf verschiedenen Plattformen. Und da habe ich mitgebracht die Market Access Holding. Und tatsächlich, Marcel, und das ist wieder das Tolle, rate mal, also sie sind ein Anbieter von diesen Börsenplätzen für Anleihen. Rate mal, wie viele Anleihenhandelsplätze gibt es auf der Welt?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat, dann hat man natürlich da gar keine Ahnung. Und
denk mal darüber nach. 3 Stück. Also sie sind dreimal so groß und es gibt tatsächlich auch nur 3 Stück. Das ist einmal Bloomberg, Tradeweb und MarketAxess. Und alle großen Banken und Investoren und auch Staaten sind auf diese Plattform angewiesen. Und jetzt mal zum Vergleich, ja. Also nee, ist der Aktienmarkt ist ungefähr halb so groß wie der Anleihenmarkt. Der Aktienmarkt kommt auf eine Kapitalisierung von ungefähr 90 Billionen Dollar, der Anleihenmarkt auf 165 Billionen Dollar. Und das ist natürlich enorm, oder?
Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ist ein Riesenmarkt.
Genau, und wenn man da ein Stück vom Kuchen abhaben kann und die Aktie kommt im Moment extremst zurück, hat aber trotzdem in den letzten 10 Jahren 30% im Schnitt pro Jahr gemacht. Und da frage ich mich natürlich, was ist da los? Weil die Unternehmen, die Welt verschuldet sich immer und immer mehr und ich glaube auch nicht, dass man dieses Rad zurückdrehen kann. Wie siehst du das?
Ja, also man hat auch einen Rekord der aktiven Gesamtkundenfirmen berichten können. Also man hat 1848 Kunden in oder jetzt Stand Q3 für sich erobern können und da auch sehr viele internationale, also 934 davon sind international, der Rest in den USA. Und man hat auch einen geschätzten US-Marktanteil von 21,4%. Also wir reden ja schon von einem sehr großen. Und jetzt kommt so ein bisschen das Manko dahinter. Der Umsatz ist eben im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich ein bisschen rückläufig mit minus 1,2%. Und die Frage ist halt, warum? Trotzdem hat man ja die Erwartungen übertroffen, sogar sehr deutlich, also das heißt deutlich, eigentlich getroffen, muss man sagen, aber eben im Vergleich zum Jahr davor hat man nicht wirklich Zuwächse gehabt. Und da ist jetzt die Frage, warum? Entweder war es letztes Jahr in diesem Quartal ein Einmaleffekt oder ein anderer Grund steckt da dahinter.
Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, einfach letztes Jahr hatten so viele Panik wegen Corona, dass sie sich verschuldet haben, um finanzielle Reserven aufzubauen.
Das kann natürlich gut sein, ne? Dass man auch schnell Kapitalerhöhungen und alles Mögliche und dann Anleihen rausgegeben hat. Und ja. Ja, klar, das ist natürlich dann ein guter Grund, warum natürlich die Aktie da auch, ich sag mal, relativ schnell nach Corona auch den Weg zum Allzeithoch gefunden hat. Also ich glaube, die hatten nicht mal ein V, sondern die haben ja direkt einen kurzen Haken gewählt. Also wirklich echter Profiteur, aber jetzt eben mit dem starken Abverkauf.
Ich könnte mir aber vorstellen, weil wir sind ja von der Marktkapitalisierung jetzt bei 14,5 Milliarden US-Dollar. Das Niveau 2019 war bei 14,3. Also, dass wir jetzt, ich glaube, in der Bewertung würde ich tatsächlich sagen, blenden wir 2020 aus, schauen in die Zukunft und wir sehen hier, dass das KGV eigentlich fast wieder auf dem Niveau ist, wenn nicht sogar ein bisschen drunter, vom Geschäftsjahr 2018. Und das Wachstum ist ja trotzdem da. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, yo, die Analysten, die erwarten für nächstes Jahr, dass wir über der Pandemie sind. Für 2022 könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn sich der ganze Covid-Staub endlich mal gelegt hat, dass dann die Unternehmen wieder sich refinanzieren, um natürlich auch wieder neu zu investieren. Und da ist MarketAxess natürlich einfach ein Riesenprofiteur. Mir gefällt das Unternehmen richtig gut. Heute nochmal 4% im Minus. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten ist halten. Und jetzt aber hier auch nochmal sehen wir auch mal den Vergleich jetzt zu Upstart. Das mittlere Kursziel, also das durchschnittliche, ist nur 11,7% entfernt und der Abstand zum niedrigsten Kursziel beträgt nur 7,27%. Also ich könnte mir vorstellen, hier tatsächlich nächsten Monat einen Einstieg zu wagen. Wie siehst du das denn?
Ja, bin ganz bei dir. Ich finde das auch sehr interessant. Glaube auch, dass sie weiterhin wachsen werden. Und jetzt muss ich mal etwas aus der Erfahrung raus. Jetzt von Seeking Alpha habe ich jetzt, ich kriege ja immer die Push-Up-Nachrichten zu den Unternehmen, die ich zum Beispiel also alle, die ein IPO hatten, die ich interessant finde. Und die habe ich ja alle in dieser Watchlist. Und da kriege ich permanent diese Push-Up-Nachrichten. Und da habe ich ganz häufig gelesen, dass man eben nicht nur Kapitalerhöhungen gemacht hat, sondern eben auch sehr häufig irgendwelche Wandelanleihen oder irgendwas getätigt hat, um an Geld zu kommen. Also vielleicht ist auch schon jetzt in Q4 eben schon der Motor wieder angesprungen, weil natürlich auch Konkurrenzkampf viel Geld benötigt und wenn man sich eben durchsetzen möchte auf einem hart umkämpften Markt, dann braucht man eben Kapital, um zu investieren und ich glaube, da kommt dann MarketAxess auch schnell mal wieder in Schwung. Was ich natürlich auch interessant finde auch dazu ist, dass diese Aktie eben, wie du schon sagst, richtig stark abverkauft wurde zuletzt. Also man hat von der Bewertung her natürlich hier das Niveau von vor 2 Jahren erreicht, muss man mittlerweile sagen, ja doch vor 2 Jahren. Und die Unterstützung bei $350 sollte doch durchaus halten. Und ich glaube, da finden wir vielleicht einen ganz guten Einstieg. Ich bin, glaube ich, auch dabei. Mir gefällt das halt alles sehr, sehr gut. Wenngleich ich eigentlich nicht gerne im Abwärtstrend kaufe, aber der übergeordnete Trend ist ja immer noch ein Aufwärtstrend. Das macht es natürlich dann hier ein bisschen angenehmer. Ist ja auch ein Dauerläufer.
Und ich finde, man muss einfach auch so einen Markt irgendwo spielen. Also es ist vermutlich einer der größten der Welt. Und da muss man, glaube ich, mit dabei sein, wenn man schon wenig Ahnung, wie wir beide von Anleihen hat.
Ja, das macht Sinn. Dann braucht man keine Anleihen kaufen, weil es bringt jetzt eh nicht so viel. Man hat dann für aber einfach den Börsenbetreiber, also eigentlich den Schaufelhersteller.
Ja, überleg dir das interessant. Mal. Die Nettomarge ist bei fast 40% netto. Also noch nicht mal eine operative Marge, eine Nettomarge, das, was hinten wirklich tatsächlich rauskommt, nach Steuern und allem drum und dran.
Ja, das stimmt. Das ist schon immens, ja. Das lässt sich auf jeden Fall ganz gut leben als Investor, wenn man solche Margen vor sich hat. Die sind natürlich auch relativ robust, muss man auch sagen.
Ja.
Ist ja nichts. Welches ist ja jetzt und, nichts, was hin und her fällt.
Ja. Welches Unternehmen hast du uns denn noch mitgebracht?
Unity Software. Kennt man vielleicht schon. Ist so ein bisschen im Bereich der 3D-Visualisierung und da sind sie eben auch sehr, sehr bekannt. Ich glaube, du hast sie sogar im Unternehmen, nutzt ihr sie immer mal, oder?
Ja, richtig. Wir benutzen sie für unsere 3D-Software und ich kann nur sagen, es ist super easy, also das, was alle erzählen, und die Aktie ist schon wieder fast 6% im Plus, während wir hier gerade aufnehmen. Und gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass sie ein enormer Gewinner sind. Von was denn eigentlich?
Ja, wir beide sind uns da relativ sicher und haben es auch so aufgeschnappt, dass es natürlich auch ein Gewinner der Metaverse sein wird, weil man natürlich auch da 3D-Räume konzipieren muss. Und ich sag mal, da, wo sie jetzt schon hohe Nachfragen haben, werden sie natürlich dadurch durch die Metaverse und die ganzen Programme, die dazu existieren werden, also von Schulungen bis zu Begehungen zu eben diesen vorhin angesprochenen Produktionshallen, die erstellt werden müssen. Das sind ja alles 3D, 360 Grad Aufzeichnungen, die am Ende des Tages ja irgendwo erstellt werden müssen. Und da ist Unity Software sicherlich eine gute Alternative, ja. Also ich glaube, das sind, und das hat, glaube ich, auch Cramer gesagt, oder?
Ja, richtig. Also Unity Software ist auch so wie Nvidia im Epizentrum, aber das sieht der Kurs jetzt auch gerade schon, ne?
Ja, absolut. Also hier sieht man es, dass die Aktie durchgestartet ist. Also wie du schon sagst, 6% im Plus ist natürlich schon ziemlich heftig und wir reden ja auch von einer Marktkapitalisierung von 54 Milliarden. Das ist natürlich jetzt kein Schnäppchen mehr und das bei einem Umsatz von knapp einer Milliarde. Aber sie wachsen stark. Das spricht natürlich immer fürs Geschäftsmodell. Und scheinbar kriegen sie auch einen guten Zulauf aus von den Kunden. Und manchmal muss man auch einfach einen Trend dann so mitgehen. Natürlich, wie gesagt, die Aktie scheinbar sehr, sehr teuer. Würdest du kaufen?
Tatsächlich aktuell noch nicht, weil sie sind auch nur noch vom höchsten Kurs, die 1,15% entfernt. Und vielleicht haben sie die schon am Ende des Podcasts auch gerissen. Also ich wäre hier, glaube ich, noch ein bisschen in der Defensive, aber ich würde sie trotzdem auf die Watchlist packen. Aber ich glaube, solche Fahnen, die kommen ja auch immer wieder runter.
Genau, das ist richtig, genau. Ich habe sie ja auch auf der Watchlist schon sehr lange, habe deinen Ausbruch leider total verpasst, muss ich zugeben. Und jetzt auf Allzeithoch wird es auf jeden Fall nochmal eine Korrektur geben, das ist relativ sicher. Die Frage ist nur, wie weit, und dann stehen halt die $160 doch recht schnell im Raum. Die könnte man durchaus mal im Blick haben und dann sind es ja auch noch ein paar Prozent, die eben hier nach unten fallen könnten, bis es dann für einen Einstieg reichen könnte.
Ja, ich denke, wir müssen den Anleihenmarkt noch ein bisschen weiterspielen und wenn man nämlich sich verschulden möchte an der Börse oder über die Börsen, dann braucht man natürlich ein Rating und es gibt gar nicht so viele Rating-Anbieter. Moody's haben wir ja schon im Depot und deswegen möchte ich auch nochmal S&P Global mitbringen. S&P Global, wir kennen den weltberühmten Index, den S&P 500. Der ist von S&P Global auch aufgelegt, steht für 13,3% der Umsätze. Und es ist eigentlich so ein, ich glaube, da, wenn man beides im Depot hat, kann man das ganze Thema Anleihen hervorragend spielen. S&P Global und auch noch Market Access. Und das scheint natürlich auch der Kurs wieder bei S&P Global zu sehen und auch zu zeigen, weil er ist extremst gut gelaufen, richtig?
Ja, aber auch schon seit 2009. Also der läuft im Prinzip seit 2009 einfach durch. Also hier gibt es einfach keine echte Pause. Klar, Corona war mal ein kurzer Einbruch, aber der ganze Rest im Prinzip sehr, sehr stabil.
Ja, also es gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, man kann das wirklich hervorragend zusammen mit Market Access spielen. Welche dieser vier Kandidaten, wie wäre denn deine Kaufreihenfolge?
Tatsächlich von der Dringlichkeit her würde ich zwischen Upstart und Market Access hin und her schwanken, einfach weil beide noch ein bisschen Luft nach unten haben und man möchte hier natürlich einen guten Punkt finden, wobei natürlich Market Access einen, ja doch eigentlich mal ein grundsolideres Geschäftsmodell zumindest rein von den fundamentalen Daten eben schon mitbringt, also auch von der Bewertung. Andererseits Upstart natürlich in einem Segment tätig, der wohl auf alle Banken interessant sein könnte oder interessant sein wird. Deswegen würde ich zwischen diesen beiden schwanken und am Ende werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, du bist wahrscheinlich bei Market Access als erstes dabei, oder?
Genau, Market Access, S&P Global und dann tatsächlich auch Upstart, finde ich auch hervorragend. Habe ich auch schon ein paar Mal im Interview bei Cramer gehört. Und dann Unity. Ich glaube, Unity würde ich einfach nochmal wirklich eine Korrektur abwarten. Und deswegen möchte ich jetzt die Chance einfach nutzen und auch Market Access zu meiner Investment-Idee der Woche machen. Wie gesagt, es gibt nur drei große Handelsplattformen, Bloomberg, Tradeweb und Market Access. Und dieser Anleihenmarkt ist doppelt so groß wie der Aktienmarkt. 30% Wachstum im Schnitt pro Jahr sind für mich auch ein wahrer Dauerläufer. Und vielleicht nehme ich sie auch nächste Woche in den Aktienquickie mit rein. Marcel, was ist oder wie lautet denn deine Investmentidee?
Ich mache es heute wirklich recht langweilig mit meiner Investmentidee. Und zwar würde ich Amazon sehr gerade im Auge behalten. Die Aktie bricht gerade wieder aus dieser Seitwärtsphase, die sie ja seit über einem Jahr quasi bedient, erneut aus. Also sie ist ja schon ausgebrochen, dann kamen die Quartalszahlen, dieses Wachstum war doch nicht so enorm, wie man das erst erwartet hatte. Dann ging es eben wieder runter in diese Seitwärtsphase und jetzt bricht man eben wieder raus aus dieser Zone und kriegt oder bekommt so ein bisschen Rückenwind. Natürlich, das Weihnachtsquartal steht vor der Tür. Es ist ja schon wahrscheinlich auch im Gange. Jetzt kommen natürlich noch die ganzen November-Deals, also Black Friday und Co., da wird Amazon natürlich auch wieder direkt glühen und ich glaube, da werden wir ein hervorragendes Q4 erleben und allgemein, ich habe mir überlegt, welche Investment-Idee nehme ich heute mit. Grundsätzlich könnte man, glaube ich, einige E-Commerce-Titel im Blick behalten, einfach deswegen, weil natürlich die Vergleichszahlen zu dem letzten Jahr, wo alles geschlossen hatte oder die meisten stationären Bereiche geschlossen waren, hat natürlich diese E-Commerce Läden tatsächlich einen Rücken oder einen sehr, sehr starken Rückenwind, weshalb natürlich die Zahlen enorm waren. Das war natürlich ein Einmaleffekt und jetzt sind die Vergleichs- oder die Basis der Vergleichswerte doch recht, schwierig so zu schlagen, dass man das gleiche Wachstum veranschlagt innerhalb eines Jahres mit diesem Sondereffekt. Und deswegen, das hat man bei Amazon gesehen, dass das Umsatzwachstum bloß noch bei 16% war. Na klar, weil letztes Jahr halt diese Sondereffekte dazu geführt haben, dass man einfach viel stärker gewachsen ist. Und ich glaube, dass man jetzt eben so nach und nach wieder, wenn man das so ein bisschen, ja, wie so ein Aufzug, wie so ein Lift vielleicht, ne? Also immer, wenn man so eine Station mitnimmt und dann hatte man hier mal da ein bisschen Vorsprung gehabt und dann kommt man eben wieder in diesen Markt, in diese aktuelle realistische Bewertung rein. Und das ist bei Amazon in meinen Augen geschehen, aber auch, ich sag mal, bei Zalando wäre hier noch ein großer Punkt, ne, auch, ich sag mal, Shop-Apotheke und all das, was online so einen gewissen Rückenwind hatte zur Corona-Pandemie, wird wohl jetzt im nächsten Jahr 2022 wieder ein großes Thema sein. Deswegen sollte man die Aktie, so teuer sie auch aussieht, weiterhin im Blick behalten und ich glaube, dass man hier vielleicht auch schnell mal zu einer Neubewertung kommen könnte.
Ich bin total gespannt. Die beiden Aktien sind jetzt auch schon in unserem Wikifolio. Und jetzt würde ich sagen, wie ist es denn eigentlich, wie schaut es denn eigentlich nächste Woche aus mit den Quartalszahlen? Ich glaube, du wirst ein bisschen enttäuscht sein, oder?
Ja, in der Tat ist nicht mehr ganz so viel zu sehen, aber man muss genauer hinschauen und dann sieht man auch, dass es noch interessante Unternehmen gibt. Also keine Sorge, ich werde weiterhin bei euch bleiben, auch wenn ich diese Woche jetzt nicht ganz so viel auf Instagram posten konnte, weil meine Zeit recht gering war, leider Gottes. Aber das könnte nächste Woche dann auch besser werden. Also fangen wir mal an. Montag, gleich vor Börsenbeginn, geht es los mit Prosus. Die werden natürlich berichten und sie sind ja mit Tencent doch, ich sag mal, recht lastig aufgestellt. Bin ich sehr gespannt, wie sie das Ganze im letzten Quartal überstanden haben. Eine weitere Aktie, die ich ja auch öfter mal oder schon länger im Depot hatte, aber dann mal Gewinne mitgenommen hatte, war Cairns. Sie machen ja diese Software, diese Sprachsoftware für die Automobile und aufgrund dieser Schwäche im Automobilsektor hatte ich ja die Aktie verkauft, schön mit Gewinn, um einfach hier, wie auch Nvidia es gezeigt hat, das Geschäft natürlich, wenn man weniger Autos umsetzt, und da hatte ich mir schon ungefähr vorgestellt, dass dieses Problem eintreten wird. Cairns wird also auch berichten, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das wird nicht ganz so rosig, was die Aktie nochmal unter Druck setzen könnte. Und man könnte dann vielleicht sogar mal spekulativ einsteigen. Aber vielleicht ist das eine Investmentidee für nächste Woche oder übernächste Woche. Schauen wir mal. Dann geht es weiter mit Zoom am Abend. Agilent Technologies wird berichten. Das finde ich auch interessant. Ist auch ein Dauerläufer, wenn man so möchte. Am Dienstag geht es weiter mit Medtronic. Das sind wir also dabei, lieber Philipp.
Ja.
Dollar Tree, Best Buy wird berichten. Dann Dell Technologies am Abend. Ganz wichtig auch Autodesk. Für mich auch ein, genauso wie Ansys, ein Gewinner der Metaverse, denn auch hier werden softwareseitig hier einige interessante Stories offenbart. Pure Storage, Nutanix wird berichten, und am Mittwoch geht es vor Handelsstart los mit John Deere. Aroundtown wird in Deutschland die Bücher offenlegen, und dann am Ende der Woche, ja, wird es dann langweilig, da passiert tatsächlich so gut wie nichts mehr. Wie sieht es denn aus mit dem Geld? Gibt es denn Dividenden?
Ja, Dividenden gibt's natürlich immer. Und wir starten am Montag mit Apache. Ist mit dabei dann American Financial Group, Mueller Water Products. Am Dienstag Welltower, Fastenal ist mit dabei. Also hier kann man auch von Schrauben profitieren. Pernorica zahlt am Mittwoch. Die Citigroup ist mit dabei. Standex, was haben wir noch so Interessantes? Landmark National Banks vielleicht. Am Donnerstag Homemeat Aerospace, habe ich noch nie gehört. Freitag Charles Schwab, Starbucks, Tesco wird bezahlen, Bank of Montreal, Timberland Bank, also die Banken, und auch Oildree ist mit dabei, Woodlands Bank. Also nächste Woche scheinen ganz schön die Banken zu bezahlen.
Ja, Marcel, also gehen wir leer aus.
Ja. Genau, wir gehen tatsächlich nächste Woche komplett leer aus, aber ich möchte mich natürlich an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass wir mal wieder einen Remote-Podcast gemacht haben. Nächste Woche, würde ich sagen, sehen wir uns wieder in alter Frische, oder?
Na klar, Dominos möchte es auch.
Richtig. Und wenn alles gut geht, werden wir nächste Woche, meine Frau und ich, unser Haus übernehmen. Und das bedeutet, unser neues MVI-Studio rückt in die Nähe. Weil viele schreiben ja euch, ach, wir wollen euch mal wieder sehen. Aber wenn ihr uns sehen wollt, folgt uns auf Instagram, gebt uns gerne ein Like, abonniert uns bei YouTube. Solltet ihr ein iOS-Gerät haben, dann würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und Marcel, hast du noch was zu sagen? Wenn nicht, bleibt mir nur eins zu sagen.
Ein Feedback wäre noch interessant.
Ja.
Wir haben ja heute die Themen alle durchweg durchlaufen. Also sprich von Themen der Woche zu Top und Flop und so weiter. Und wenn ihr die Pausen zwischendrin lieber findet, dann gebt uns das gern mit. Vielleicht ist es mal ein Experiment heute, ne?
Genau. Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es gut gefallen.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen flüssiger. Also ich glaube, da sind wir auch wieder auf unsere Community angewiesen.
Genau, ich würde sagen, wir wiederholen das Experiment nächste Woche nochmal, wenn wir uns live sehen, wie dann es ist. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr Dialog zustande kommt, oder?
Kann durchaus sein.
Dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Also erstmal machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.